Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Danke fürs Einschalten der Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute mit einer Netflix-Produktion aus dem Libanon. Die sorgt in Ägypten für ordentlich Ärger. Was es auf sich hat mit diesem Film, den manche für unislamisch halten, das hören Sie gleich. Danach geht es um islamische Mystik und Poesie. Mit dem berühmten persischen Dichter Rumi von seinem Hauptwerk gibt es jetzt eine deutsche Neuübersetzung. Wir sprechen mit dem Übersetzer. Und wir sagen Ihnen, warum es seit ein paar Tagen in den Niederlanden eine Weihnachtskrippe zu sehen gibt, 2 Monate später als üblich. Der Streamingdienst Netflix hat zum ersten Mal einen arabischen Film produziert. Er heißt Fremde Freunde und er hat einen Eklat provoziert. Der Film wurde im Libanon produziert. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die kommen aber aus Ägypten. Und dort sorgt der Film deshalb für besonders heftige Kritik in sozialen Netzwerken, in Medien und sogar im Parlament. Es heißt, der Film untergrabe Moral und Werte und gemeint sind wohl vor allem islamisch-konservative Wertvorstellungen. Der Grund: In dem Film geht es unter anderem um Homosexualität und um vorehelichen Sex. Es gibt aber auch Zustimmung und Beifall für Fremde Freunde, berichtet Jürgen Striak.
Der erste arabischsprachige Netflix-Spielfilm wurde innerhalb weniger Tage zum Riesenerfolg.
It's been the number one streamed program in the entire region.
Der Streifen ist derzeit die Nummer 1 unter allen gestreamten Filmen in der gesamten Region. Und das ist enorm. Damit stellt er durchaus eine Gefahr für die arabischen Regime dar, weil er unkontrolliert liberale Auffassungen präsentiert. Und das auch noch überzeugend und attraktiv.
That they had no control over and they had no say over.
Sagt der renommierte ägyptische Filmkritiker Joseph Fahim im Interview mit dem ARD-Studio Kairo. Ashab wal al-Az, sinngemäß in etwa die allerbesten Freunde, ist die arabische Adaption eines italienischen Spielfilms. 7 Freundinnen und Freunde beschließen, beim geselligen Abendessen in Beirut ihre Handys auf den Tisch zu packen und ihre gesamte Kommunikation offenzulegen. Ein Spiel, das schnell für Tränen und Verwirrung sorgt. Einer der Freunde wird als schwul geoutet. Ein anderer erlaubt seiner 17-jährigen Tochter am Telefon, die Nacht mit ihrem Freund zu verbringen, obwohl die Eltern bei ihr kurz zuvor Kondome fanden. Die erotische Facebook-Affäre von einer der Mütter in der Runde wird enthüllt. Und da diese Frau in der libanesischen Netflix-Produktion von Mona Zaki gespielt wird, die zu den beliebtesten ägyptischen Schauspielerinnen gehört, wird der Film vor allem in Ägypten zum Skandal. Aber auch wegen des schwulen Filmcharakters.
Der Schwule im Film wird nicht stigmatisiert, sondern sogar sympathisch dargestellt. Und das, während die Kampagne gegen Homosexuelle in Ägypten in den vergangenen Jahren sogar noch verstärkt wurde.
Eine schwule Filmfigur, das treibt die selbsternannten Sittenwächter in Politik und Medien zur Weißglut. Der ägyptische Parlamentsabgeordnete Ahmed Hamdi.
Wir fordern ein Gesetz, das die Normalisierung dieser Perversion, die manche mit dem Wort Homosexualität verharmlosen, unter Strafe stellt.
Der Moderator der ägyptischen Talkshow fragt ihn, was er machen würde, wenn sich einer seiner Freunde als schwul outen würde.
Zuerst würde ich ihn ermahnen, aber wenn er meinen Rat nicht annimmt, dann würde ich ihn anzeigen. Freiheit muss Grenzen haben.
So wie der Parlamentsabgeordnete denken vermutlich immer noch die meisten im Land. Wer sich outet, dem drohen Hass und Diskriminierung. Homosexualität ist in Ägypten nicht verboten, aber Betroffene können für homosexuelle Handlungen trotzdem verurteilt werden, wegen angeblicher Verletzung der öffentlichen Moral. Allerdings wird der Netflix-Streifen auch verteidigt. Der ägyptische Schauspielerverband betont die Freiheit der Kunst und lehnt Disziplinarmaßnahmen gegen die beteiligten ägyptischen Schauspieler strikt ab. Die prominente Schauspielerin Ilham Shaheen kann die Aufregung gar nicht verstehen.
Es ist ein absolut anständiger Film. Die gesamte Handlung findet am Esstisch statt. Es gibt keine einzige erotische Berührung, kein einziges unanständiges Wort. Der Film handelt von Ehebruch und von einem, der homosexuell ist. Na und? Die Wahrheit ist, dass es sich um einen respektablen Film und um echtes Kino handelt.
Doch Kritiker wie Ahmed Hamdi meinen es ernst.
Solche Filme verletzen die Grundlagen unserer Religion und unsere nationale Identität. Sie zerstören die Gesellschaft, den Staat, die Jugend und die Zukunft.
Der Parlamentsabgeordnete bedauert, dass die ägyptische Regierung keinen Einfluss auf Netflix hat. Trotzdem könne man das Land doch schützen. Er verweist auf Russland und China, auf Länder, die das Internet zensieren. Es ist nicht die erste Kontroverse um arabische Netflix-Inhalte. Dem Streaming-Anbieter wird immer wieder vorgeworfen, er wolle mit einem Geheimplan den Sittenverfall in der Region vorantreiben. Netflix werde als Teil einer Verschwörung gesehen, erklärt der Filmkritiker Joseph Fahim. Mit der den arabischen Gesellschaften die Normalisierung von Homosexualität angeblich aufgedrängt werden soll.
Die Debatte um den arabischen Netflix-Film Fremde Freunde, zusammengefasst von Jürgen Striak. Der persische Dichter Rumi mit vollem Namen Jalal ed-Din Muhammad Rumi. Er ist der wohl bekannteste Poet des Islams und im kommenden Jahr, da jährt sich sein Todestag zum 750. Mal. Er hat also im 13. Jahrhundert gelebt, die meiste Zeit in Konya in der heutigen Türkei. Rumi prägt bis heute den Islam, vor allem mystische Strömungen, den Sufismus. Sein berühmtestes Werk, das heißt Masnavi, es ist benannt nach der literarischen Form, in der es verfasst ist, die heißt ebenfalls Masnavi, und der Schriftsteller Navid Kermani, der nennt es eines der wichtigsten Werke in der Geschichte der religiösen Literatur. Davon gibt es jetzt eine Neuübersetzung ins Deutsche. Vorgelegt hatte sie Otto Höschle. Er wurde vor 70 Jahren in Sulz am Neckar geboren. Er lebt inzwischen schon lange in der Schweiz, mittlerweile bei Basel. Er hat als Dramaturg und Theaterregisseur gearbeitet, auch als Deutsch- und Englischlehrer. Er hat aber unter anderem auch Islamwissenschaft studiert, ist Autor und Übersetzer. Ich habe gestern mit Otto Höschle gesprochen über seine Rumi-Neuübersetzung. Und meine erste Frage war, ob er sich noch erinnern kann, wann und wo ihm Rumis Dichtung zum ersten Mal begegnet ist.
Das ist ziemlich genau 40 Jahre her, Beginn 80er Jahre. Da habe ich Kontakt bekommen mit dem Buch von Annemarie Schimmel über sein Leben und sein Wirken und seine Philosophie. Und das war auch dadurch begründet, dass ich ein neues Interesse an Mystik entwickelte damals und zuvor schon begonnen hatte, Arabisch zu lernen und auch in islamische Länder gereist bin.
Und jetzt, 40 Jahre später, sind Sie der Ansicht, dass es eine Neuübersetzung des Masnavi geben sollte von Rumis Hauptwerk. Warum das?
Es ist natürlich so, es gibt eine Prosa-Übersetzung seit etwa 20 Jahren oder so oder noch etwas mehr. Die ist natürlich Prosa und das liest sich sehr trocken. Und ich finde, das ist nicht angemessen der Dichtung gegenüber als solcher, denn es ist eine höchst kunstvolle Art zu dichten, was Rumi da geleistet hat. Und weil ich vorher schon mich beschäftigt hatte mit Reimübersetzungen oder Blankversübersetzungen vor allem, fühlte ich mich motiviert und auch irgendwie auch fähig dazu, das mal in Angriff zu nehmen.
Das heißt, solche Reimübersetzungen, also so poetische Übersetzungen, nenne ich es mal, die gab es bisher noch nicht ins Deutsche?
Es gab schon im 19. Jahrhundert eine Übersetzung von einem Georg Rosen. Der wollte das Ganze in Reimen übersetzen, kam dann aber nur im ersten Buch auf vielleicht 200 Zeilen oder so. Es war einfach damals noch zu schwierig. Es gab nicht die philologischen Grundlagen dafür.
Es sind ja auch fast 26.000 Doppelverse. Bei Ihnen sind das dann 1.500 Seiten in zwei Bänden, die Übersetzung. Wir hören vielleicht mal einen kleinen Auszug, den recht bekannten Anfang des Masnavi. Diese Dichtung heißt »Die Klage der Rohrflöte«.
Hör zu, wie dieses Schilfrohr sich beklagt, wie es von seinem Trennungsschmerz erzählt. Seit man mich abgeschnitten hat vom Röhricht, klagt Mann und Frau in meinen Flötentönen. Ein Herz, zertrümmert von der Trennung, wünsch ich, damit ich ihm vom Sehnsuchtsschmerz berichte. Wer immer fern von seinem Ursprung weilt, sucht nach der Zeit, da er mit ihm noch eins war.
Herr Höschle, die letzten beiden Verse, die wir gerade gehört haben, haben Sie Ihrer Neuübersetzung vorangestellt. Ich zitiere Sie nochmal. Wer immer fern von seinem Ursprung weilt, sucht nach der Zeit, da er mit ihm noch eins war. Warum haben Sie diese Verse besonders hervorgehoben?
Das ist natürlich ein Beispiel, das die Botschaft Rumis ziemlich genau komprimiert, kann man sagen. Das Fernsein von Gott, das Leiden unter dieser Entfremdung ist eigentlich das Urmotiv der Sufis überhaupt für die Suche nach dem Göttlichen.
Es geht bei Rumi ja aber nicht immer nur so, sage ich mal, sinnlich und lyrisch zu. Das Masnavi enthält durchaus auch volkstümliche Legenden oder deftige Anekdoten. Beschreiben Sie uns das Werk doch mal ein bisschen.
Ja, also das ganze Werk ist eigentlich ein unglaublich vielfältiges Sammelsurium von verschiedensten Arten der Epik. Das wird eigentlich als Klammer zusammengehalten, vor allem von der Form des Masnavi, dass die ganzen einzelnen Verse dieser Form folgen und dazu noch sehr kunstvoll gestaltet sind mit Wortspielen, mit Klangmalereien und so weiter. Aber die verschiedensten Arten, wie er das vorbringt, umfassen zum Beispiel Legenden, Mythen aus Persien, Mythen aus dem arabischen Bereich, Koranpassagen, die zum Teil mythisch ausgeweitet werden. Sie betreffen aber auch Stellen mit hochphilosophischen Überlegungen, die nicht so leicht nachzuvollziehen sind, wo dann auch zum Beispiel die platonische Philosophie reinspielt. Und es betrifft natürlich vor allem die Sufi-Philosophie, die natürlich sehr basiert auf Ibn Arabi, diesem großen Sheikh al-Akbar, dem großen Philosophen des Sufitums, der ein Zeitgenosse war von Rumi ungefähr und auf den er sich sehr auch abstützte. Dann kommen natürlich viele Anekdoten vor, wie Sie schon sagten, aus dem volkstümlichen Bereich. Das sind zum Beispiel Geschichten über arme Leute, über Derwische, denen man auch übel mitspielt. Es sind sehr viele humoristische Geschichten. Und etwas, was vielleicht für viele überraschend ist in so einem spirituellen Werk, es sind sehr viele anrüchige, zotige Geschichten dabei, die teilweise auf eine ganz offene, frappante Art ins Pornografische reingehen. Das zeigt zum einen, dass man damals noch offener war für alle diese Dinge, und andererseits aber auch, dass das Publikum, das er um sich versammelte in seiner sozusagen Universität in Konya, dass das sehr, sehr vielfältig gewesen sein muss. Da gab es auch Frauen dabei, da gab es Christen dabei, gab es Juden dabei. Das war eine sehr offene Gesellschaft und eben auch einfache Leute, die ihm zuhörten, weil er auch der große Heilige seiner Zeit war in Konya.
Das heißt, er war durchaus auch bei seinen Zeitgenossen und Genossinnen schon sehr beliebt und akzeptiert.
Das kann man sagen, ja. Und schon sein Vater war das. Und er natürlich noch auf viel andere Weise, weil er den Sufismus vertrat. Das hat sein Vater noch nicht direkt getan. Und dann vor allem, weil sich bald ein Mythos gebildet hat um seine unglaubliche Freundschaft mit diesem Schamseddin von Tabriz. Da gibt es ja auch bis heute Fragen, was ist Legende, was ist wirklich? Und das hat ihn eigentlich erst richtig dann zum Dichter gemacht. Und zugleich kann man sagen, dass er als Abschluss seines Wirkens dann auf den Gedanken kam, dieses Masnavi zu verfassen. Hm. Das war der große Abschluss seines Lebens.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es gibt auch einige Legenden über Rumis Leben. Wie viel weiß man denn über ihn als Person und aus welchen Quellen?
Naja, wenn man in Betracht zieht, dass er ein Zeitgenosse war von unseren mittelhochdeutschen Dichtern, dann muss man sagen, es ist erstaunlich, die waren damals viel, viel schriftlicher. Viel mehr Leute konnten lesen und schreiben. Und es wurde viel mehr aufgeschrieben, auch über solche Männer. Und sein Sohn schrieb dann nach seinem Tod gleich schon mal die erste Biografie. Und der folgten noch viele andere. Wobei natürlich da auch Legenden einflossen, das ist klar.
Sie selbst haben ja auch unter anderem Islamwissenschaft studiert. Was würden Sie sagen, wie repräsentativ ist Rumis Islamverständnis, sein mystischer Zugang zu der Religion für den Islam insgesamt?
Das ist schwierig zu sagen, weil es gibt natürlich Muslime, vor allem auch Fundamentalisten, die jegliche Art von Sufismus ablehnen. Und beim Rest, im großen Rest, beim Mainstream kann man sagen, ist er hoch angesehen. Also ich habe mit Leuten gesprochen an der Kasse des Supermarkts, mit einer Frau aus Kurdistan, Türkei, die liest regelmäßig in Rumi und nimmt ihn sogar als einen gewissen Führer, der sie in Alltagsdingen weiterbringt, weil so viel Lebensklugheit drinnen ist. Das hat mich hoch erfreut, als ich das von ihr hörte.
Ja, das wollte ich Sie fragen. Sie haben nämlich in einigen islamisch geprägten Ländern ja gearbeitet für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Es ist schon ein paar Jahrzehnte her. Aber da haben Sie durchaus erfahren, dass Rumi ja Teil des Alltags auch nach wie vor ist für viele Menschen dort.
Durchaus, ja. Also er ist, überhaupt der Sufismus ist Teil des Alltags. Das heißt, die Bruderschaften existieren natürlich weiterhin, die Sufi-Bruderschaften. Und die sind auch enorm populär, zum Beispiel auch Mevlevis, die Nachfolgebruderschaft vom Orden von Rumi, von seinem Sohn gegründet. Und dann noch viele, viele andere Orden, die eigentlich normalerweise in den meisten islamischen Ländern, nicht in allen, großes Ansehen haben. Ich habe auch in Afghanistan Leute getroffen, einen solchen Sufi, der sogar den Namen Maulana trug, der auch ziemlich viel Macht hatte.
Das ist der persische Name von Rumi.
Also Mevlevi sagen die Türken, Maulana ist der persische Name. Einfach unser Lehrer heißt das. Das ist der Beiname, der vorgezogen wird. Und dieser eine Sufi-Anführer, kann man sagen, der wurde in seiner ganzen Umgegend in Afghanistan als eine Art Heiliger verehrt, der auch Wunder wirken kann. Und mit dem zu sprechen über Rumi, das war eigentlich schon ein Erlebnis, zumal er selber an das Abbild Rumis erinnert, das man normalerweise macht von ihm. Also diese fein gezogene Nase, dieses feine Gesicht. Und mit dem hatten wir als Rotkreuzler auch ein besonders gutes Verhältnis. Der hat uns dann mit seinen Leuten sogar mal aus einer Notsituation rausgehauen, buchstäblich. Das hat zusätzlich noch natürlich meine Motivation im Sufismus gegenüber verstärkt.
Sie schreiben, und Sie haben es ebenso ähnlich auch schon gesagt, dass Rumi als Dichter sprachlich um die Wahrheit kreist, ohne sie jemals wirklich erreichen zu können. Er kann also nie ganz zu Gott vordringen, sprachlich, dessen ist er sich offenbar bewusst. Und das gilt wohl auch für viele andere Mystikerinnen und Mystiker, die das ganz ähnlich beschreiben. Wie nah sind Sie denn beim Übersetzen Rumis Wahrheit gekommen?
Naja, das ist schwierig zu sagen. Ich habe übersetzt, was er schrieb. Ich blieb ihm sehr treu, so gut das möglich war, ne? In einer anderen Sprache. Und ich habe mich immer wieder gefreut, wenn dieses geradezu wie ein Leitmotiv immer wieder auftauchte. Aber hier muss ich aufhören, hier kann ich nicht mehr sagen. Hier ist das Ende der Sprache erreicht. Quasi, ihr wisst schon, was ich meine, so Augenzwinkern, ne? Also das eigentliche Erlebnis der Gottesbegegnung ist natürlich, das sind sich die Sufis völlig bewusst, ist die innere Versenkung und die Erleuchtung, die nicht mit Sprache auszudrücken ist.
Sie haben sich auch mit anderen Mystikern befasst, zum Beispiel aus dem deutschen Sprachraum mit dem berühmten Meister Eckhart. Haben Sie da Parallelen festgestellt mit Rumi?
Also die ganzen Mystiker, ob sie jetzt Muslime sind oder Christen, kreisen ja eigentlich ums Gleiche. Und die Parallelen sind da, einfach formal sieht es völlig anders aus. Anstatt dass sehr viel vom Koran die Rede ist, kommt bei Eckhart natürlich kommen Bezüge zur Bibel. Und diese Bezüge werden dann allegorisch ausgedeutet auf manchmal ganz überraschende Art und Weise. Aber das Wesentliche, der Kern ist wirklich das Gleiche, bin ich überzeugt. Ne?
Sagt der Autor und Übersetzer Otto Höschle, der Rumis Masnavi neu ins Deutsche übersetzt hat. Herr Höschle, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke von Herzen.
Und Otto Höschles Neuübersetzung von Rumis Masnavi, die ist im Cellis Verlag erschienen. Es sind 2 Bände mit insgesamt 1500 Seiten und sie kosten jeweils 57 Euro. Das Gespräch haben wir vor der Sendung schon aufgezeichnet und wenn Sie möchten, finden Sie es in ein paar Minuten zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und auch in der DLF Audiothek App. Ist schon wieder Weihnachten oder womöglich immer noch in Den Bosch in den Niederlanden. Da könnte man das meinen, denn da wurde gerade eine Weihnachtskrippe eröffnet. Normalerweise besuchen im Advent Zehntausende diese berühmte Krippe in der Johanneskathedrale. Das ging im vergangenen Dezember nicht wegen der Corona-Schutzmaßnahmen. Jetzt ist es aber wieder erlaubt und da hat man sich gesagt, da stellen wir die Krippe doch einfach jetzt aus. Ludger Kazmierczak war dort.
Panflöte spielende Hirten, fleißig arbeitende Handwerker und prachtvoll gekleidete Könige. Sie reiten auf Kamelen durch die stimmungsvoll beleuchtete Landschaft, vorbei an Hirschen, Eseln und blökenden Schafen. Jedes Jahr kommen Zehntausende Besucher in die St. Johanneskathedrale von Den Bosch, um sich die lebensgroßen Holzfiguren, die Tiere und Ställe und natürlich die Krippe mit dem Jesukind anzuschauen. Diesmal aber seien es nur 700 Menschen gewesen, sagt Krippenkoordinator Jack Radolfa. Der harte Lockdown kurz vor den Feiertagen habe auch Maria und Josef getroffen. Wir haben letztes Jahr am 11. Dezember geöffnet und mussten eine Woche später schon wieder schließen. Doch jetzt öffnen wir wieder und zwar bis zum 14. Februar. Radolfa und sein Team sind froh, dass sie die Krippe noch nicht abgebaut haben. Denn in seiner letzten Corona-Pressekonferenz kam Premier Mark Rutte mit guten Nachrichten. Auch für die Johanneskathedrale, die ins Herzogenbosch jeder St. Jan nennt. Ich will nicht sagen, dass ich euphorisch war, weil man natürlich gleich an alle Wenn und Aber denkt. Aber als die Lockerungen angekündigt wurden, waren wir sehr froh, die Krippe wieder öffnen zu können. Während sich die Supermarktregale langsam mit Osterhasen und Schokoeiern füllen, ist in das gotische Gotteshaus die weihnachtliche Stimmung zurückgekehrt. Mit allem, was dazugehört, sagt Jack Radolfa. Die Weihnachtsbäume stehen immer noch. Etwas ungewöhnlich 4 Wochen nach Weihnachten, aber sie stehen noch. Weil es so kalt in der Kirche ist, haben sie noch alle Nadeln. Für alle Besucher gilt die 3G-Regel. Karten müssen vorab online gebucht werden. Mit einem Andrang wie sonst rund um das Weihnachtsfest rechnen die Organisatoren jetzt zwar nicht mehr, aber viele Einheimische sind froh, die Krippe doch noch sehen zu können. Sie steht seit 1945 jedes Jahr in der Kathedrale und ist in den zurückliegenden 40 Jahren immer größer und schöner geworden. Ich finde, sie ist ganz toll gemacht. Einerseits ganz schlicht, andererseits aber auch sehr schön und romantisch arrangiert. Schon seit einer Woche vor Weihnachten liegt das Kind in der Krippe und jetzt kriegt es endlich wieder Besuch. Für die Kirchengemeinde in Zertogenbosch ein guter Start in ein ganz besonderes Jahr. Denn die St.-Jans-Kathedrale feiert 800-jähriges Jubiläum.
Ein Bericht von Ludger Kazmierczak. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sprechstunde. Da geht es heute um Nierenerkrankungen, Dialyse und ihre Prävention. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind.